Servus in die Schweiz, Servus nach Bern. Grüß dich, Julian. Schön, dass du Gast bist in meinem Podcast. Und wie bei allen Gästen starten wir erstmal mit einer Selbstvorstellung.
Hallo Markus, freut mich sehr, hier im Podcast dabei zu sein. Mein Name ist Julian Jackon, ich bin Fußballtrainer seit 10 Jahren und betreue zurzeit eine Frauenmannschaft in der zweitobersten Liga in der Schweiz und bin voller Leidenschaft als Trainer und freue mich jetzt hier mit dir diesen Podcast oder diese Sendung führen zu dürfen.
Ich freue mich auch sehr. Wir haben uns ja ein Thema ausgeguckt, was ich jetzt in über 160 Folgen nicht als einzelne Folge hatte und was für viele Trainer und Trainerinnen sehr interessant ist. Und das Thema ist Kaderplanung, weil man ja natürlich auch jetzt in dieser Zeit die Weichen stellen kann für die neue Saison. Jetzt geht es ja so langsam los, um zu gucken, wer könnte in meinen Kader passen und wer muss vielleicht auch raus aus meinem Kader, um eine bestimmte Leistungskultur, worüber wir ja vielleicht später auch noch sprechen, ja, halten kann oder erzeugen kann. Vielleicht zum Einstieg in das Thema Kaderplanung. Wie siehst du das allgemein und wie startest du die Kaderplanung dann für die neue Saison?
Also bei mir, Kaderplanung ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin da auch sehr stark beteiligt und mache das auch mega gerne. So, es ist ja mehr die Rolle des Sportchefs oder des Teammanagers gemeinsam mit dem Trainer. Aber da lege ich auch großen Wert darauf, wie das strukturiert ist. Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich die Mannschaft, es ist immer ein bisschen schwieriger, wenn man neu zu einer Mannschaft kommt, aber ich teile diese Kultur oder die in der Kaderplanung teile ich das in 5 Bereiche der Spielerinnen oder Spieler ein, wo ich dann mit Farben das so kategorisiere. Und anhand diesen Farben werde ich dann die Spieler über das halbe Jahr beobachten und sie können dann auf- oder absteigen. Und das gibt mir so eine Struktur und auch in den Gesprächen hilft mir das dann, wie ich die Spieler dann führen kann. Oder auch ein bisschen in Verantwortung nehmen kann. Und das, seit ich das mache, das mache ich jetzt seit 3 Jahren, finde ich die Planung viel einfacher, viel transparenter und es hilft mir extrem. Und auch, ich denke, auch den Spielern hilft es, obwohl ich die Farbe nicht direkt sage, weil es sonst zu sehr einen Konkurrenzkampf gibt. Aber es hilft mir einfach stark in der Planung.
Jetzt interessiert mich natürlich, was für Farben sind es und welche Kategorien gibt es, wo du jetzt gesagt hast, fünf. Da bin ich natürlich
Genau.
gespannt, was du so ja, für Kategorien hast.
Also es beginnt eigentlich mit der Kategorie Grün, das sind die absoluten Leistungsträger. Und es geht mir jetzt hier eigentlich bei diesem Podcast um die Kaderplanung in der Leistungskultur quasi. Also weniger um technische Elemente der Spieler, sondern mehr um Mindset, charakterliche Eigenheiten. Und das ist so das Grundfundament, sage ich immer, für die Wahl eines Spielers. Für mich ist ganz wichtig, dass der Charakter und halt die mentalen Faktoren stimmen müssen. Da lege ich eigentlich fast noch den größeren Wert als auf die spielerische Qualität zu Beginn. Die erste Farbe ist grün, das sind wie gesagt die absolut klaren Leistungsträger. Die bilden eigentlich den Kern dieser Kultur, dieser Leistungskultur. Die müssten eigentlich vom Mindset her einen extrem hohen Aufwand betreiben. Ich sage Kleinigkeiten wie immer 15, 20 Minuten vor dem Training schon auf dem Feld sein, immer Fragen stellen, wenn es um Taktik geht, also sehr, sehr innovativ auch sein und halt auch Ziele haben, die nicht einfach sind, ich komme ein bisschen hierher und spiele Fußball. So. Und diese Spieler, die ich in diese Kategorie reinpacke, nehme ich auch stark in Entscheidungen mit, also taktische Veränderungen. Die werden sogar teilweise in neue Transfers mit einbezogen. Wenn ich einen Testspieler, eine Testspielerin habe, frage ich auch bei Ihnen nach, wie habt ihr sie erlebt? Wie ist sie in der Garderobe? Hat sie dieses Mindset, um in unsere Kultur zu passen? Genau, das ist so die Farbe Grün, die absoluten Leistungsträger. Dann habe ich Gelb, das sind die fixe Kaderspieler. Sie sind auch repräsentativ für die Kultur, haben nicht ganz den gleiche Gewichtung wie jetzt die grünen Leistungsträger. Also ein Beispiel, ein Unterschied wäre da beispielsweise, ein grüner Kaderspieler kann auch vielleicht mal eine schlechte Trainingswoche haben, aber durch das dieser Spieler mir bewiesen hat, dass er über Wochen, über Monate, über Saisons einfach immer abrufen kann oder oft abrufen kann, schenke ich diesen Spielern auch ein bisschen mehr Vertrauen. Und da ist so ein bisschen der Unterschied. Und bei Kaderspielern, die werden auch ein bisschen weniger in meine Gedanken mit eingebunden oder ich frage sie ein bisschen weniger so. dass man da auch ein bisschen das spürt von meiner Seite, von der Gewichtung her. Und das Wichtigste ist vielleicht auch, es ist alles dynamisch, oder nach einer halben Saison kann sich das verändern. Dann kann eine gelbe Kaderspielerin zu einer grünen werden oder auch ins Negative fallen. Das ist natürlich alles mit der Haltung, hat alles mit der Haltung zu tun. Dann bei den Blauen, das sind die dritte Kategorie. Die Blauen sind Nachwuchs- oder Entwicklungsspieler. Und da gebe ich einfach mal Zeit. Die können bis zu 2 Jahre einfach im Kader sein und sich entwickeln. Die bekommen Spielzeit, aber halt auch nicht, ja, je nach Qualität natürlich in entscheidenden oder nicht zu entscheidenden Spielen. Aber da wird mehr den Fokus drauf gelegt, dass sie sich entwickeln, an die Kultur sich also anpassen können. Gerade bei jungen Spielern. Bei uns in der Akademie kommen sie aus der U16, also sie sind 15 Jahre alt und kommen in den Aktivfußball. Und da braucht man schon 2 Jahre, weil uns das Gefäß der U19 fehlt, braucht man schon 2 Jahre, bis man überhaupt mal in dieser Kultur ankommt. Das sind Kleinigkeiten, wie beispielsweise, wenn zwei, drei junge Spielerinnen oder Spieler hochkommen zu mir, sage ich ihnen direkt, dass sie sich an Leistungsträger halten sollen. Wann kommen sie auf das Feld? Wie bereiten sie sich vor? Und so versuche ich diese Leistungskultur weiter zu auch das zu implementieren in die jungen Spieler, dass sie das direkt übernehmen. Ah, okay, die Kultur der Leistungsträger ist so und so. Ich mache das auch. Und dann danach werde ich das halt im Gespräch, immer im Austausch mit diesen blauen Kategorie thematisieren und schauen, passt das ihnen? Wollen sie das? Gefällt das ihnen, in dieser Leistungskultur auch zu sein oder nicht? Und von da an geht es dann bestenfalls in die Kategorie Gelb oder in die Kategorie Weiß. Das ist die vierte Kategorie. Das sind so die genannten, ich nenne die so Freeze-Spieler. Das sind so Spieler, von denen ich nicht direkt gerade weiß, was mache ich mit ihnen. Einerseits sind sie noch wertvoll für die Trainings. Sie können sich auch noch, sie haben eigentlich grundsätzlich ein Potenzial, das sie noch entwickeln können. Aber trotzdem sage ich so, ja, sie sind momentan in meinen Grundgedanken nicht primär zuvorderst. Aber deshalb ist es für mich, sind sie so. Es gibt mir auch so eine Ruhe in mir, wenn ich weiß, okay, die sind weiß, das sind Freeze-Spieler, da warte ich mal ab. Und das werde ich auch sagen, diesen Spielern sage ich auch, hey, es muss ein bisschen ein Entwicklungsschritt in diesem Bereich kommen oder in diesem Bereich. Und dann haben sie eigentlich dieses halbe Jahr Zeit, auch je nachdem, was ich sonst im Transfermarkt auch machen kann, haben sie Zeit, sich zu verändern. Da ist halt wichtig, Potenzialanalyse. Im Vergleich zum Alter, wo ich da auch machen bei den weißen Spielern, überlege ich mir, wie alt sind sie, was bringen sie noch und ja, können sie vielleicht auch wichtig neben dem Feld sein oder nicht? Das sind so das Abwägen und deshalb finde ich die weißen Spieler auch wichtig. Vielleicht weniger für den Output, aber mehr für das ganze Kollektiv und für die Kultur halt. Und dann kommt es halt darauf an, wie können sie diese Rolle annehmen? Und wie gesagt, dann rutschen sie entweder in den gelben Bereich oder in den roten Bereich. Und rot sind so quasi die Ergänzungsspieler oder diese Spieler, die man halt einfach vielleicht eine neue Option vorschlägt. Und das hört sich manchmal ein bisschen hart an. Ich habe auch schon gehört, ja, man hat mich ausgemistet oder aber schlussendlich gehört das halt irgendwo durch, ein bisschen in unsere Aufgabe und in die Kultur. Wenn man halt eine Leistungskultur bilden will, dann muss man sich halt manchmal trennen von, sag mal, Spielerinnen, die kontinuierlich abwesend sind. Verletzungsanfällig, allgemein wenig Spielzeit, weil es hat ja einen Einfluss, weil ich entscheide ja, wer spielt. Oder auch ganz ein wichtiger Punkt, und das finde ich auch mega wichtig von der Empathie her, dass das ein Trainer erkennt. Es gibt so die schwarze Rhetorik, die manipulative Rhetorik, wie kann ich einen Spieler oder einen Mitspieler negativ beeinflussen? Und genau dieser Punkt ist um eine Leistungskultur zu bilden, finde ich das elementar, dass man Spieler oder Spielerinnen, die so ein bisschen eine schwarze Rhetorik führen mit anderen Spielerinnen oder Spielern, dass man halt von diesen Spielern trennt. Ganz, ganz wichtig, um eine Leistungskultur zu bilden. Und da nehme ich halt dann wieder, und das ist manchmal ein schmaler Grat, da nehme ich halt wieder so ein bisschen die grünen Spieler ins Boot, weil die müssen ja auch, die sind hauptverantwortlich, dass diese Kultur vorgelebt wird. Und die, ich sage nicht, sie müssen es mir erzählen kommen, aber sie sind trotzdem verantwortlich, dass Spieler, die sich halt nicht mit dieser Kultur verinnerlichen oder diese gegen außen auch präsentieren, dass man sich halt von diesen Spielern dann trennt. Und Leistungskultur bilden, ohne schmerzhafte Entscheidungen zu treffen, das geht nicht. Das ist unmöglich. Also es gibt halt dann auch mal Gespräche, wo es emotional wird, Aber für mich ist immer ganz klar, und das lebe ich halt auch 100% vor, Leistung steht für mich noch eigentlich fast, das hört sich jetzt immer so hart an, aber über der Freude. Also ich sage immer, bei mir kommt die Freude, wenn die Leistungskultur stimmt. Und wenn jemand sagt, hey, ich fühle mich da voll angesprochen, dann passt du in meine Leistungskultur und dann hast du auch Freude. Und wenn die Leistungskultur zu stark und zu intensiv ist, dann passt du halt einfach nicht in dieses Gefäß. So unterteile ich das mit diesen fünf Kategorien.
Ich finde das sehr spannend, weil ich musste sofort an Mannschaften denken, wo ich mir dachte, okay, die Leistungskultur stimmt dort, glaube ich, nicht. Also diese Ausgewogenheit passt nicht und da sind vielleicht zu viele Spieler, die nicht leistungsorientiert sind, jetzt ohne groß darüber zu sprechen. Aber oft, wenn man jetzt an Bundesliga denkt, weiß man ja auch, dass zum Beispiel bei Bayern München über die letzten 10, 20 Jahre immer eine sehr, sehr hohe Leistungskultur war und dann auch sehr harte Entscheidungen getroffen wurden, wenn du halt nicht mehr da reinpasst. Und bei anderen Teams läuft das dann so ein bisschen einfach durch, ne? Und die Spieler werden mitgezogen. Und das, glaube ich, ist auch so eine Sache. Wie ist so das Verhältnis von den verschiedenen Kategorien bei dir? Weil wenn du jetzt natürlich Nachwuchsspieler zum Beispiel als Kategorie hast, was für einen Anteil nimmt das innerhalb deines Teams? Natürlich zwischen Rot und Gelb kannst du natürlich immer ein bisschen schwanken, wahrscheinlich. Aber der Anteil vielleicht Nachwuchsspieler, wenn du merkst, okay, ich habe viele Grüne, viele Rote, also wie ist so die Gewichtung?
Also ich sage, idealerweise wäre es natürlich wünschenswert, wenn ich halt 11, 12 grüne Spieler habe. Das wäre natürlich das Beste oder so klare Leader. Dann braucht es mich als Trainer auch viel weniger. Also mittlerweile bei meinem Team ist es so, dass es mich viel, viel weniger braucht. Ich musste oft an die Mentalität appellieren, aber das durch Transfers, gezielte Transfers und Kaderentwicklung oder Prozessentwicklung ist es mir gelungen bei diesem Team, dass es halt die Kultur sich selber ein bisschen entwickelt hat. Und jetzt habe ich, ich glaube, 7 grüne Spielerinnen und 6 gelbe Spielerinnen. Und das ist gut. Also ich finde, jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich sage, jetzt ist die Kultur langsam, hat sie Stabilität. Das war zu Beginn anders, da hatte ich fast keine grüne Spieler und das war schon anstrengender, auch für mich. Ich musste kleine Beispiele, dann kommen sie auf das Feld und beginnen mit, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, das Spiel heißt Sau, so ein bisschen jonglieren. Wenn jemand einen Fehler macht, gibt es einen Schlag auf die Wade, so halt diese Dinge. Und ich bin halt nicht so Fan von dem. Jeder Trainer kann das handhaben, wie er das möchte. Und am Anfang musste ich immer wieder appellieren, hey, mach doch ein Rondo, hey, lauft ein bisschen hin und her, nennt das ein Band oder einfach professionelleres Warm-up, selbstständigeres Warm-up. Musste immer, über ein Jahr, das immer wieder sagen, Kleinigkeiten. Und jetzt ist es einfach so, wenn ich beispielsweise ein Gespräch habe, ich stelle alles auf dem Feld, habe ein Gespräch, komme dadurch 10 Minuten vor dem Training auf das Feld und sind eigentlich schon alle da. Die einen machen Passübungen, die anderen machen ein bisschen, bewegen sich, die anderen machen Rondos. Und das ist dann für mich so, wow, okay, die grünen Spielerinnen oder auch die gelben sind dann aktiv und helfen. Zu deiner Frage wegen den blauen Spielerinnen, da habe ich muss immer schauen, dass sind wir, ich sage nicht per se, ich nehme 5 oder 2, es ist immer so ein bisschen, wie passen sie zusammen? Also es war jetzt auch entscheidend, wen nehme ich noch hoch? Passen sie zusammen oder sind es dann zu viele Teenager, sage ich mal. Oder sind es vielleicht Teenagers, die doch schon sehr weit sind? Ich bin jetzt bei 5 blauen Spielerinnen und es ist, sag mal, stand jetzt in diesem Team obere Grenze. Ich würde da jetzt nicht nochmal eine neue Nachwuchsspielerin nehmen, weil es dann halt wieder von der Breite her zu wenig Mindset ist.
Ich finde das ganz spannend, weil man so natürlich auch kommende Transfers gut einkategorisieren kann. Wenn du sagst, okay,
Genau.
mir reicht das jetzt an jungen Nachwuchsspielern, ich vertraue denen jetzt erstmal 2 Jahre, dann verzichte ich halt in diesem Transferfenster auf Spielerin XY, weil das passt jetzt in meine
Genau.
Kaderstruktur nicht rein. Bei manchen kommt es mir so vor, dass dann viel gesammelt wird. Also, oh, der ist gut oder die ist gut, dann holen wir die jetzt erstmal und schauen dann mal. Aber ich glaube, dass man so auf dieses Innenverhältnis sehr, sehr viel achten muss. Jetzt wurde auch gesagt, dass ja 7 Grüne, 6 Gelbe, da habe ich direkt auch an Jugendfußball gedacht. Weil ich finde, besonders in diesem Bereich, so gerade Übergang ins Nachwuchsleistungszentrum, wer den besten Kader sich zusammenstellt, auch von der Leistungskultur, braucht als Trainer nicht mehr so viel zu machen. Und ich glaube, das ist
Genau.
besonders dann auch im Erwachsenenbereich. Du musst nicht mehr so viel machen, wenn du die richtigen Leute holst.
Genau, absolut. Und ich sage immer, ich definiere das immer so, meine Aufgabe als Trainer ist es, wie bei einer Pflanze, den Spieler in das richtige, bestmögliche Spotlight zu stellen, mit dem bestmöglichen Temperatur, mit dem bestmöglichen Wasser, Sonnenstrahlen, einfach so, dass sie bestmöglich gedeihen kann. Und dann gibt es die Aufgabe als Trainer immer, dies ein bisschen zu justieren, ein bisschen vielleicht die Pflanze mal ein anderes Fenster zu platzieren. Und das ist so meine Aufgabe als Trainer. Aber die Kultur möchte ich ja nicht direkt entwickeln, sondern indirekt, indem ich halt schon eine stabile Pflanze mir hole und in diese Pflanze schon das Mindset hat, stabil, selbstständig zu wachsen. Und meine, dann ist viel Zeit, es nimmt viel Energie, es nimmt viel, ja, du hast einfach viel mehr Zeit für die wesentlichen Dinge als Fußballtrainer. Du musst dann weniger Psycholog spielen, ein bisschen weniger auch Dinge nachtragen, es werden Dinge weggeräumt, es wird Sachen organisiert. Und das ist halt mir unabhängig, wie ich zu Beginn gesagt habe, unabhängig von der Qualität, von der fußballerischen Qualität, ist das für mich der Charakter, der oberste Indikator, ob ich einen neuen Spieler zu mir nehme. Weil ich weiß ja auch, wie ich funktioniere als Trainer. Und ich habe hohe Anforderungen an einen Charakter und an eine Haltung. Und da mache ich es mir ja selbst nur schwierig, oder wenn ich jemanden nehme, der nicht zu meiner Kultur passt.
Ja, absolut. Da können wir ja jetzt den Bogen ja spannen zu den Transfers dann. Also wir haben ja jetzt einmal den Kader, den du hast, kategorisiert. Und dann ist natürlich interessant, worauf du achtest, wo du das jetzt gesagt hast, die Leistungskultur und der Charakter vorrangig ist. Natürlich spielen die anderen Sachen auch noch eine Rolle, ne? Also wenn du einen guten Charakter hast, aber den Ball nicht kicken kannst, dann bringt das auch nicht so viel. Aber auf welche Attribute achtest du vielleicht primär und dann vielleicht sekundär in was Transfers angeht?
Bezogen auf die Transfers, also ich gebe dir da 100% richtig, also das eine sollte das andere nicht ausschließen. Ich habe noch kurz Klammerbemerkung wegen einem Mindset-Spiel oder die Transfers anhand des Charakters auswählen und nicht anhand der Qualität, das meine ich schon nicht so. Also klar muss ich mal interessiert sein an einem Spieler qualitativ und dann prüfe ich den Charakter. Das ist schon, ich schaue mal einen Spieler, den ich irgendwo sehe und dann, okay, oder er wird mir empfohlen von einem Trainerkollegen, der mein Mindset kennt und meine Spielphilosophie kennt. Und dann ist es natürlich, fällt das schon ein bisschen weg, weil entweder habe ich ihn selber gesehen oder auf Empfehlung und den Charakter habe ich wie noch nicht geprüft. So einfach das kurz noch ein bisschen zu erklären. Auf was achte ich bei Transfers? Also da gibt es so drei Eigenschaften, die mir enorm wichtig sind. Und auch die haben noch nicht primär mit der technischen Qualität zu tun, obwohl ich ein Riesenfan von Guardiola bin und mega auf Ballbesitz spielen möchte. Aber diese Fähigkeiten der Technik sind immer noch nicht entscheidend. Sind drei Dinge: Professionalität, Intensität und Schnelligkeit. Sind diese drei Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind. Jetzt kann es aber gut sein, dass vielleicht ein Spieler professionell, mega intensiv, aber nicht so schnell. Dann ist er trotzdem noch sehr interessant. Also es sind einfach so primäre Attribute, die ich finde, wenn du diese drei Dinge hast im modernen Fußball, dann lässt sich richtig cool arbeiten. Natürlich auch mit anderen, aber es ist so meine Erfahrung, zum Beispiel gegen den Ball. Wenn du professionell intensiv und schnell bist, gegen den Ball, hast du schon mal 50, 60% so. Dann achte ich auf Potenzial und Erfahrung. Wenn der Spieler jung ist, dann achte ich mehr auf Potenzial. Und wenn der Spieler ein bisschen ein Alter hat, dann brauche ich Erfahrung. Also ich habe ein Beispiel. Wir waren in der Vorrunde zweitletzter und dann wusste ich, wir haben das Spiel immer knapp verloren. Also in der letzten Vorrunde, wo ich übernommen habe, waren wir zweitletzter. Und dann wusste ich, ich brauche Erfahrung. Wir haben das Spiel immer knapp verloren. Uns fehlt so die Stabilität im Charakter, in der Reife, im Hey, das geht schon, ruhig bleiben. Und dann hatte ich klare Zielspielerinnen, die halt mehr Erfahrung haben, die in der obersten Liga schon gespielt haben. Und ich sage, da konnte ich eine Spielerin gewinnen, die 6 Jahre in der obersten Liga gespielt hat, die von der Persönlichkeit so immens wichtig war, dass ich sage, nicht sie war alleine beteiligt, aber sie war genau diese Spielerin. Ich meine, wir waren zweitletzter Abstiegsplatz und sie war die dann auf das Feld als Erste kam, alle anderen nahm, sie war die Einzige, die mit Schienbeinschoner trainierte, alle Kleinigkeiten. Aber so hat es so wie eine neue Dynamik entwickelt. Genauso Erfahrung oder Potenzial. In dieser Transferperiode habe ich dann mehr auf Erfahrung gesetzt. Dann ein vierter Punkt sind fünf eigentlich. Der vierte Punkt ist Image. Image des Spielers. Für mich mega wichtig. Also wenn ein Spieler, wenn ich höre, der wechselt alle halbe Jahre wieder oder der hat sich mit dem Trainer gezankt, die immer wieder oder ist aus dem Verein geflogen, dann ist es kein, also ich sage nicht, ich schließe es nicht komplett aus, aber da muss viel passieren, dass ich mich für so einen Spieler entscheide, auch wenn er noch fünfmal besser als der beste Spieler ist, den ich habe, weil ich einfach weiß, dass das einfach keine Synergie gibt. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass es da keine Synergie gibt, ist so hoch und ich andere Spieler schlechter mache durch das, ist einfach hoch. Also Image des Spielers ist mega wichtig, sage ich auch allen Spielerinnen oder Spielern. Mein Image, ich pflege das mega. Ich musste zum Glück bis jetzt noch nie gehen. Ich konnte es immer selber entscheiden. Ich finde das einfach mega wichtig. Wie gibst du dich oder auch in einer Niederlage? Wie ist deine Haltung? Und da zeigt sich halt schon der Charakter. Und der letzte Punkt ist halt Haltung und Einstellung zur Leistungskultur. Und da bin ich mit dem Spieler im Gespräch, wenn ich mit diesem ein Transfergespräch führe, und dann frage ich gezielt Fragen. Wie stellst du dich einen Konkurrenzkampf? Wie siehst du es, wenn du am Anfang nicht von Anfang an spielst? Halt Fragen, wo ich direkt eine Antwort bekomme, wie das innere Leben dieses Spielers aussieht. Weil du merkst direkt an der Haltung, ja, ich hoffe schon, aber ich bekomme zwar schon Spielzeit, also ich spiele dann schon und so. Ah, ist schon ein bisschen negativ, oder? Positiv wäre, ja, ich will mir das verdienen, ich zeige es, beweise es, ich will und bah, ich will profitieren, ich will lernen und wenn die Trainings gut sind, dann spiele ich sicher auch so. Dann finde ich, boah, du passt zu mir. Sind so diese vier Dinge. Sekundär noch kurz, für mich sekundäre Attribute und ich bleibe immer noch maximal bei der Mentalität und nicht bei der Technik. Flexibilität in den Denkprozessen, ganz wichtig. Flexibel sein, weil ich möchte mal einen Spieler, vielleicht kommt ein Spieler zu mir, der ist rechter Außenverteidiger, aber ich sehe ihn im Zentrum, weil ich irgendwie seine Qualitäten da besser finde. Und dann möchte ich, dass dieser Spieler flexibel im Denken ist. Dann starkes Interesse, einfach besser werden zu wollen. Es hört sich ein bisschen banal an. Viele sagen das, aber das siehst du einfach mit Taten und nicht, ich sitze hier und sage dir, hey, ich mache mehr als andere. Beweise es mit Taten und da rückst du dann auch in eine obere Kategorie oder in eine untere Kategorie, wenn man wieder mit den Farben das aufteilen möchte. Und letzter Punkt, dritter Punkt bei den sekundären Attributen sind für mich, ist eine mega ausgeprägte Selbstwahrnehmung. Wie nehme ich mich und meine Qualitäten wahr? Also bin ich jetzt beispielsweise, komme ich aus einem Team, da habe ich nicht so viel gespielt und die sind vielleicht gleich gut wie wir, dann kann ich nicht kommen und sagen, ja, ich will dann spielen. So. Also die Selbstwahrnehmung in den eigenen Qualitäten und auch im eigenen Denken ist für mich mega wichtig. Und ich denke, ich bin ja noch als Beruf Lehrer und das ist etwas, das mich sehr fasziniert, Menschen im eigenen Denkprozess zu steuern, begleiten und das Mindset zu strukturieren. Und da ist eine ausgeprägte Selbstwahrnehmung, ein kritisches Feedback mit dem eigenen Ich ist Game Changer, für mich Game Changer. Wenn du einfach sagen kannst, hey, ich bin da einfach nicht gut, ich weiß es, kein Problem, aber ich will besser werden und das nicht vertuscht. Das Vertuschen ist der größte Entwicklungsblocker ever und deshalb ist für mich gut ausgeprägte Selbstregulation, Selbstwahrnehmung hat einen mega Einfluss auf die folgenden Entwicklungsschritte, meiner Meinung nach.
Ja, sehr spannende Punkte. Ich stimme dir da auch voll zu. Was ich manchmal schwierig finde, ist, das im Gespräch irgendwie rauszubekommen, weil viele sind ja auch drauf getrimmt, so die typischen Antworten zu sagen, die man so hören möchte, ne? Natürlich kann man zwischen den Zeilen auch gut was raushören. Ich finde immer ganz interessant, die Leute zu beobachten, also besonders auch Jugendspieler, die vielleicht gerade den Übergang schaffen, wenn es Spiele sind gegen schwache Gegner, wenn du dir das Aufwärmen anguckst. Wenn du dir auch mal vielleicht das Spiel Ersatztraining anguckst oder wo du weißt, okay, da ist jetzt vielleicht gar kein Fokus drauf. Also habe ich jetzt auch schon öfter von Scouts gehört, dass sie das interessant finden, weil du da oft schon so den Charakter erkennen kannst, ne? Oder
Absolut.
was auch spannend ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Tor fällt, freut sich die Person mit, freut sie sich nicht mit?
Genau.
Was ist, wenn ein Gegentor ist, wird direkt gemault und so weiter. Ich glaube, in so kleinen Dingen kannst du, glaube ich, das gut erkennen und das dann eher sogar nicht im Gespräch, sondern eher, wenn du den Spieler, die Spielerin
Genau,
irgendwie beobachtest, oder?
absolut. Aber das sind halt dann auch, ist zu Beginn halt ein bisschen schwierig. Ich finde, im Gespräch kannst du, und das ist ja das Schöne am älter werden, sage ich mal, als Trainer, weil du hast immer wie mehr Erfahrung. Du kannst ein bisschen deuten, du kannst ein bisschen vergleichen mit anderen Aussagen. Und natürlich wichtig ist auch, dass das eine Bild, du hast dir ja verschiedene Bilder und dass wir uns als Trainer auch täuschen, ist auch ganz normal. Das gehört auch dazu, dass ich heute vielleicht sage, hey, ich habe einen neuen Spieler, der mega, mega ist in allen Bereichen und dann nach einem halben Jahr sage, ja, passt einfach irgendwie nicht zu uns. Er ist mega, aber passt nicht in unser Umfeld und alles. Und das nicht mal wertend, nicht negativ, passt nicht. Das ist einfach, manchmal fühlt man sich nicht wohl und das sind alles Dinge, die man halt nicht weiß. Aber ich sage trotzdem, wenn man den Spieler genau zuhört in einem Gespräch, auch ein bisschen spürt, nach was sehnt er sich? Oder das ist auch, finde ich, auch entscheidend. Ich übernehme oft Spieler von Nachwuchsleistungszentren und dann ist da immer so, dass oh, ich muss in die nächste Runde, nächste Qualifikation überstehen. Und dann weiß ich, die sehnen sich mal nach, ich will mal ankommen, ich will mal in einem Verein dazugehören und einfach mal in einem Team ankommen. Das ist schon mal, das Interesse an so einem Spieler ist dann deutlich höher für mich, weil ich dann weiß, genau das kann ich ihm bieten. Langfristige Entwicklung in einer Kultur, die dir Spaß macht, weil du kommst ja aus dem Leistungssport, du willst ja so eine Kultur, aber nicht mit so einem harten Konkurrenzdenken. So. Und da kann man schon, finde ich, ein bisschen so einen Filtern ausfiltern. Plus ein weiterer Punkt ist halt auch, wenn du dann mit dem Sportchef noch sprichst und vielleicht noch ein, zwei Spieler kennst, die diese Person kennen, kannst du schon dann dir ein Bild machen. Ja, hey, der ist immer ein bisschen spät ins Training gekommen. Ja, der hat immer ein bisschen negative Vibes verbreitet und dann hast du ein Gefühl so. Und da konfrontiere ich dann diese Menschen auf das. Wie gehst du um, wenn es dir nicht läuft? Bist du ein Typ, der negative Vibes verbreitet? Und der dann sagt, nein, überhaupt nicht. Das Interesse ein bisschen weniger hoch. So, wie gesagt, man kann sich immer täuschen, ganz klar. Man hat nie die Gewissheit, genau das ist der Spielertyp, den ich jetzt brauche. Aber man kann ein Gefühl entwickeln, wenn man wirklich bewusst hinhören möchte.
Jetzt hast du noch was Spannendes gesagt, die gute Selbsteinschätzung und auch mal kritisch mit sich zu sein. Da in dem Zusammenhang gibt es ja auch, ich sag mal, den Spielertyp, die zu kritisch mit sich selber sind. Also die dann wirklich dann auch sehr viele negative Vibes haben am Ende. Manche Trainer mögen das total gern, wenn sie sehr, sehr selbstkritisch sind und sich dann vielleicht auch, weiß ich, selbst zerfällen. Ja, und so ehrgeizig sind, dass sie da alles erreichen wollen. Manche mögen das aber nicht so gerne, weil das natürlich dann auch die Stimmung in der Mannschaft trüben kann. Ne, wenn jetzt in jeder Rondoform angeschrien wird und so weiter. Wie siehst du das mit so Spielern und Spielerinnen, die sehr, sehr selbstkritisch sind?
Ich finde da immer sehr selbstkritisch. Also ich bin auch sehr selbstkritisch, deshalb bin ich eher ein Befürworter dafür. Aber, ein großes Aber, ich definiere das immer, unterscheide es immer, gibt es einen negativen Energieverbrauch oder einen positiven Energieverbrauch. Positiver Energieverbrauch ist so, dass es nicht irgendeinen negativen Output auf irgendetwas anderes hat. Auf Mitspieler, auf dich selbst, vor allem auf dich selbst. Dann ist es für mich einen positiven Energieverbrauch. Also du verbrauchst Energie für etwas Positives, weil du es besser machen willst. Und da kann man ruhig kritisch sein. Da kann man ruhig sein, sagen, hey, ich habe eigentlich heute ein gutes Spiel gehabt, aber ich bin nicht zufrieden. Finde ich absolut okay, wenn das, wie gesagt, nicht verkrampft oder zu einem negativen Energieverlust kommt. Der negative Energieverlust ist dann, wenn man sich selber blockiert, verunsichert, stresst. Dann ist es nicht gesund und dann finde ich es nicht okay. Also ich finde, kann man nicht per se einfach sagen, es ist gut oder schlecht. Man muss da wirklich spüren, was hat das perfektionistische Denken für einen Einfluss auf die Entwicklung A des Spielers und B der ganzen Mannschaft. Aber ich befürworte das. Ich finde cool, wenn Menschen kritisch sind mit sich selber und nicht mit anderen, sondern mit dem eigenen Verhalten und mit der eigenen Qualität, ja.
Ja, ich glaube, dass du solche Spielertypen auch in deinem Team brauchst, um eine gewisse Leistungskultur einfach auch herauszukitzeln, ne? Weil wenn du immer mit dem Status quo zufrieden bist, wie willst du dann ans nächste Level kommen? Ne? Und da kommt
Absolut.
jetzt meine nächste Frage. Wie musst du als Trainer sein oder was musst du einfordern? Welche Mittel hast du, um die Leistungskultur, die du ja haben willst, wie kannst du die bilden?
Genau, die Haltung des Trainers ist natürlich entscheidend. Ich sage da mal selbstbewusst, du musst wirklich diese Kultur verinnerlichen und genau dieser Typ sein, der das lebt und der das einfach will. So, das bin ich und deshalb denke ich auch, dass ich dann diese Kultur auch bilden kann oder es mir auch gelingt. Dazu gehört nach meiner Ansicht nach eine klare und transparente Haltung deiner Erwartungen. Ein klares Commitment an die Spieler. Hey, wenn du unter mir spielst, erwarte ich das, das, das und das. Und da gibt es fast kein, nein, also ich sage, bei Mentalen gibt es keine Excuses. Ich bin taktisch, kannst du Fehler machen, technisch kannst du Fehler machen. Dir kann auch mal, ja, okay, einstellungstechnisch auch mal was passieren. Aber grundsätzlich bei Mindset-Fehlern, ich kategorisiere die Fehler in drei Bereiche. Kurze Klammerbemerkung ist auch für mich noch spannend. Es hat mir auch viel geholfen, als ich das mal für mich so festgestellt habe. Ich Aktionsfehler, also es ist ein Fehlpass, den lobe ich einfach. Also es ist ja keine Absicht. Dann sage ich, hey, komm, mach weiter, das war kein Problem. Entscheidungsfehler, den kritisiere ich oder kommentiere ich oder unterstütze und sage, hey, diese Entscheidung war jetzt nicht gut, das musst du anders machen. Und dann kommt der dritte Bereich, das sind Mindset-Fehler. Mindset-Fehler bin ich halt manchmal schon unangenehm, muss ich schon sagen. Also gibt es für mich eigentlich, ja, dann konfrontiere ich direkt. Und das ist das klare Commitment, das wissen meine Spieler, meine Spielerinnen. Und die, die das feiern, die sind genau richtig. Und die, die sagen, wow, das ist zu streng, das ist ein bisschen zu anstrengend, die sind nicht richtig. Deshalb klares Commitment. Dann sich von Spielen trennen, es braucht Mut, es braucht Entscheidungskraft. Von Spielern trennen, die nicht in diese Kultur passen oder diese nicht leben. Leben, nicht sagen. Sagen können alle, ja, ich finde das gut. Kommst du immer 5 Minuten vor dem Training und gehst du nicht in den Kraftraum, obwohl ich gesagt habe, hey, arbeite doch selbstständig an deinen keinen Oberschenkelmuskeln, was auch immer. Genau, sich trennen von Spielen, die nicht das leben und reinpassen. Dann für mich auch ganz wichtig, Entwicklung des Mindsets frühzeitig erkennen. Positive wie negative, erkennen, ob jemand nicht mehr denselben Elan hat und dann muss man das halt auch konfrontieren. Nicht einfach denken, ja, vor 2 Jahren warst du so noch so wichtig. Nein, jetzt bist du vielleicht, ich habe das ja selber bei meinem letzten Team gemerkt. Ich war da 4 Jahre, 5 Jahre und ich habe selber gemerkt, ich bin nicht mehr mit der hundertprozentigen Leidenschaft dabei. Ich habe das meinem Team gesagt. Sie haben gesagt, nein, das glaube ich nicht, das wirkt nicht so. Und dann habe ich es an Beispielen aufgezählt und dann haben sie gesagt, ah ja, da. Okay, ja, gut. Und dann musst du es selber erkennen und auch da Selbstbewusstsein und selber sagen, hey, jetzt bin ich mal, ich muss mir was Neues suchen. Ich bin nicht mehr auf 100%. Und das mache ich genau gleich bei den Spielen. Dann ein ganz wichtiger, für mich auch so ein bisschen Game Changer, nicht von müssen sprechen, sondern von wollen. Ich formuliere immer den Wollen. Ich will, ich will. Ich sage auch zu mir, ich will Profitrainer werden. Ob ich es schaffe oder nicht, ist ihm irgendwo. Ich will, nicht ich muss, nicht ich sollte, nicht ich darf. Ich will, weil ich einfach alles unterordne. So. Und das erwarte ich auch ein bisschen von meinen Spielern. Dann in jedes Spiel und Training gehen zu wollen, um es gewinnen zu wollen. In jedes Spiel, egal in welches. Testspiel ist noch das eine, weil da probiere ich immer viel aus. Ich arbeite dann mit Erkenntniszielen und nicht mit Leistungszielen. Also ich möchte erkennen, sind wir im Spielaufbau besser? Ich möchte erkennen, können wir mehr Zugriff herstellen in Räumen, die man haben will? Also da geht es mir nicht primär um den Sieg. Aber sonst, ob wir sind jetzt Tabellenfünfter, ob wir gegen den ersten spielen auswärts, es interessiert mich nicht. Dann muss ich den Plan so machen, dass wir gewinnen können. Ist immer möglich. Spielst du in der gleichen Gruppe wie diese Mannschaft, kannst du auch immer gewinnen. So, aber dann auch akzeptieren, das hat nicht immer geklappt. Spieler bewusst aus der Komfortzone locken, bewusst, um ihre Haltung zu prüfen, um ihre innere Haltung zu prüfen. Und das mache ich bewusst oft, finde es manchmal mega spannend. Es sind immer so kleine Testchen, also Tests, mehr in spielerischer Form, aber das ist dann auch mega spannend. Dann Denkstrukturen entwickeln, immer sagen, alles ist möglich. Ich glaube halt da mega daran. Ich glaube, ich setze mir keine Grenzen als Trainer, als Mensch. Ich habe einen nicht so guten Bildungsweg gehabt. Früher war ich in der tiefsten Schulklasse und bin jetzt Lehrer, weil ich halt einfach mein Ziel wollte und es alles dafür gemacht habe. Und ich denke, es ist so viel möglich, das weißt ja du auch, als du dich selbstständig gemacht hast, oder? Es ist so viel möglich, wenn man halt einfach Prios setzt und diese kontinuierlich verfolgt und nicht einfach heute und morgen wieder nicht. Wenn man ein Ziel hat, alles dafür tun und dann kann man am Schluss abrechnen. Wenn es dann nicht gereicht hat, ja, okay, dann hast du alles gemacht. Aber diese Kultur musst du leben, verinnerlichen und jeden Tag im Training so den Spielern mitteilen. Dann sind noch zwei, drei Punkte. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, ich nenne das, obwohl vielleicht der Begriff nicht optimal ist, aber Konzentrationswiderstandsfähigkeit trainieren. Also das heißt, ich möchte ganz lange maximal konzentriert sein. Und das ist etwas, das hört sich immer so einfach an, aber ich finde es mega anspruchsvoll. Und ich finde auch, Spieler, die das haben, oh, ich feiere die brutal, die sind bei mir, ich sage nicht gesetzt. Aber ich habe manchmal Spieler bei mir, andere von draußen denken, wieso spielt dieser Spieler so oft? Aber er macht A, keine Fehler nahezu und B, hat er eine Konzentrationswiderstandsfähigkeit von nahezu 100%. Der ist noch in der Garderobe konzentriert, blöd gesagt, oder? Und macht durch das weniger taktische und technische und Entscheidungsfehler. Dann immer rational und begründete Entscheidungen treffen, nicht mal emotional. Hey, die Spielerin oder Spieler hat mich kritisiert und jetzt gebe ich ihr weniger Spielminuten. Das darf nie passieren. Dann bin ich schlecht. Dann bin ich, dann ist meine Leistungskultur einfach, mein Ego ist einfach Katastrophe, wenn ich so entscheide. Also ich kann noch eine Spielerin, einen Spieler, das hörte ich jetzt, habe ich jetzt gar nicht in meinem Team, aber könnte die noch komplett unsympathisch finden, nur rational entscheiden. Egal was ist, wenn sie unserem Spiel etwas bringt, dann spielt sie 90 Minuten auf der wichtigsten Position. So. Dann habe ich noch zwei. Immer ganz ein wichtiger Punkt, den finde ich mega wichtig. Immer maximal konzentriert das Training zuschauen als Trainer. Das ist für mich auch ein Game Changer für eine Leistungskultur. Weil wenn ich da mit meinem Assistenten spreche, 10, 15 Minuten, das sehen die Spieler, das sehen alle. Und dann geben sie nicht 100%. Wie kann ich eine 100% Konzentrationswiderstandsfähigkeit fordern und ich bin 15 Minuten mit Leuten ums Feld herum am Diskutieren? Nein, ich bin 100% präsent. Ich achte sogar, wer welchen Ball, wenn wir einen Ball halten machen, wer holt den weitesten Ball, wer macht diesen Weg und 100% der Wahrnehmung vom Training. Das steigert die Kultur. Und das Letzte, ich habe so für mich 10 Punkte zusammengesetzt. Ich nenne das für mich the Golden Rules of Mentality. Sind so 10 Punkte, die ich einfach 100% vorlebe. Und ich glaube, da kann mir, also kann ich mir selber, ich rede von mir, bei keinem Punkt vormachen, dass ich da zu wenig mache. Und das ist für mich so der größte Indikator, bin ich auf dem richtigen Weg und fordere ich das auch selber, was ich vorlebe. So, und wenn das mal irgendwo nicht mehr ist, bin ich der Erste, der nicht mehr von Leistungskultur spricht, weil dann kann ich selber nicht mehr mithalten.
Jetzt kannst du aber noch ganz schnell die 10 Punkte noch einmal sagen, oder? Deine goldenen Regeln.
Genau, das sind einfach banale Dinge, aber trotzdem sehr für mich, ich habe die sehr für mich präzise formuliert. Den ersten Punkt ist Work hard, ganz klar für mich, halt immer hart arbeiten. Das ist so die Basics von allem. Dann stay humble. Ich finde, bescheiden sein ist, finde ich, etwas sehr, sehr Wichtiges im Erfolg, in jeder Situation bescheiden bleiben. Das sieht man auch bei den besten Trainern. Die haben immer so eine bescheidene Haltung, also viele. Dann für mich auch ein ganz wichtiger Punkt im ganzen Leistungskultur, Gefäß, smile often. Viel lachen, oft, also immer positiv sein, gute Gefühle, gute Vibes verbreiten. Dann do it with passion. Alles der Leidenschaft unterordnen, jeden Training, jeden Vorbereitung, jeden Moment. Be thankful, immer dankbar sein. Also ich bin mega dankbar, weil dieses Team, das ich momentan trainieren kann, es ist mega eine coole Truppe, mega motiviert, tolle Charaktere. Ja, einfach mega, ich bin mega dankbar momentan, wie die Situation ist. Never stop learning, Punkt 6. Immer lernen, egal was. Man kann mal eine Phase haben, wo man viele Spiele schaut. Man kann mal eine Phase haben, wo man viele Gespräche führt mit Leuten, die auch Ahnung in verschiedenen Bereichen haben oder Bücher lesen, was auch immer. Never stop learning. Dann be honest, immer ehrlich sein, egal wann. Das ist manchmal für viele Menschen schwierig, aber halt einfach die Wahrheit sagen. Hey, momentan, ich sehe dich, obwohl es noch 2, 3 Wochen, gerade gestern habe ich einer Spielerin Feedback gegeben, dein Spiel war okay, aber die Rückrunde beginnt in 3 Wochen, aber wenn du so weitermachst, bist du eher von der Bank momentan. Und sie hat sich mega bedankt. Ah, cool, ich beweise dir, dass ich spielen kann. Dann ist das so ein cooler Austausch. Aber sie weiß, wo sie momentan Stand jetzt steht. Dann think positively. Egal in welcher Situation, ich kann 5:0 zurück sein. Es hört sich jetzt wirklich blöd an. Das glaubt mir niemand. Aber ich glaube immer noch, dass ich gewinnen kann. So, das habe ich so verinnerlicht. Egal wie die Situation ist, ich glaube immer, dass ich gewinnen kann. So, positiv denken, positiv sein, verinnerlichen. Believe in yourself, arbeite an deinem Selbstvertrauen, an deiner eigenen Überzeugung. Dinge, die du nicht gut machst, mach sie besser. Es gibt dir Selbstvertrauen, dann kannst du immer mehr in dich selber glauben. Und wichtiger Punkt, rise every time you fall. Wenn du willst, ich sage, wenn du irgendwann mal sagst, so, genug Energie verbraucht als Trainer, ich möchte in einen anderen Bereich, da bin ich auch mega wohl, dann kannst du sagen, okay, jetzt rise ich nicht mehr, aber es ist auch okay. Aber solange du dein Ziel hast, rise every time you fall. Immer. Und das hört sich auch immer so, das liest man überall. Aber mach's. Ich werde auch immer geprüft. Verlierst du ein wichtiges Spiel? Sonntag ist Horror. 24 Stunden bin ich komplett in negativen Gefühlen. Aber ist so. Wenn du passionierst. Aber das Ziel ist es wieder, so schnell wie möglich aufzustehen. Bleib kurz am Boden und mach so, okay. Aber dann musst du einfach wieder. Every time. So. Das sind für mich so die 10 wichtigsten die Golden Rules of Mentality für mein Leben eigentlich, so für meine Lebenshaltung.
Ja, perfekt. Und dann kommen wir jetzt auch zur letzten Frage. Was sind die Wünsche und Aussichten für dich als Trainer für die nächsten Monate und Jahre?
Also jetzt bin ich auf, im März mache ich die Aufnahmeprüfung für die A-Lizenz. Bin ich jetzt schon am Trainieren und das ist für mich momentan so das fast das Wichtigste in diesem Jahr persönlich. Also ich da einfach die Aufnahmeprüfung bestehe und die A-Lizenz machen kann, das wäre für mich das Größte. Das arbeite ich seit 3, 4 Jahren hin und ich würde mich einfach mega, mega freuen, wenn ich da die Aufnahmeprüfung bestehen würde. Das ist für mich so das persönlich größte Ziel, was ich in diesem Jahr erreichen möchte. Dann halt meine Mannschaft weiter zu entwickeln. Wir haben jetzt ein neues System, neue Formation und rein von der mittelfristigen Planung wäre natürlich cool, wenn das gut aufgeht, so, wenn das funktioniert. Und also global allgemein halt, ja, ich bin mega zufrieden. Kann meine Leidenschaft im Lehrerberuf wie auch als Trainer voll ausüben und weiterhin mit so tollen Menschen arbeiten zu können und meine Leidenschaft halt so zum Beruf, konnte ich sie ein bisschen zum Beruf machen, beide zusammen und ich bin halt wie gesagt mega, Punkt 5, mega dankbar, wie es ist und ja, keine Grenzen setzen, das mache ich mir nicht und arbeite hart und ja, it is what it is und dann bin ich gespannt und freue mich auf die Zukunft.
Ja, dann vielen lieben Dank für die Einblicke und natürlich auch viel Erfolg weiterhin, besonders dann auch mit der nächsten Lizenz, die du dann machen möchtest. Hat mir großen Spaß gemacht, über
Danke.
die Kaderzusammenstellung ja nachzudenken. Ich glaube, viele haben Kategorien für sich schon gebildet, aber ich finde es immer interessant, da nochmal einen neuen Einblick zu haben, wie das andere Trainer machen. Und ja, hat mir großen Spaß gemacht, hast viele Punkte gehabt, die wir, glaube ich, zum Nachdenken benutzen können. Also vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir, Markus.
Dann sind wir raus. Tschüss.
Tschüss.